Ja, also warum ist der Vortrag über Kaninchen ganz einfach? Es gibt seit so knapp 10 Jahren so ein Programm, das nennt sich American Fuzzy Lob. Warum ist es so heiß, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist American Fuzzy Lob halt nicht nur ein Programm zum automatischen Testen von Software, sondern halt auch eine Kaninchensorte. Sieht so aus. Der Hintergrund ist, es sind Programme, die halt so automatisch hin und her springen mit Eingabedaten und auf diese Art und Weise versuchen, alle möglichen Codestellen zu erreichen. So. Und dieser Vortrag ist diese Sorte Kaninchen, das nennt sich Angora. Jetzt wollte ich mal eine kleine Einleitung erstmal bringen. Wozu muss man überhaupt testen? Ganz einfach, Programme sind nie fehlerfrei. Vermeidbare Fehler sollten natürlich nicht zum Kunden, sondern die sollten schon vorher beseitigt werden. Und wer Programme mit Fehlern ausliefert, der sorgt halt auch dafür, dass es Angriffsvektoren gibt, mit denen man unter Umständen das System, wo diese Software installiert ist, angreifen und auch übernehmen kann, wenn man Pech hat. Ja, früher gab es so häufig Bananensoftware, das war in den 80er Jahren eigentlich so üblich. Und da gibt es halt diesen typischen Bananenentwicklungszyklus, nicht? Software entwerfen, Software implementieren, an den Kunden ausliefern und jetzt kommt der Bananeneffekt, nicht beim Kunden reifen lassen. Dann kamen halt irgendwann Fehlermeldungen vom Kunden zurück, dann hat man die Fehler behoben und dann ging die neue Version zurück an den Kunden und wenn man Pech hatte, hat man halt beim Beseitigen der Fehler, die halt der Kunde gemeldet hat, neue Fehler eingebaut oder alte wieder eingebaut. Und irgendwann kamen halt immer mehr Leute darauf, sich zu überlegen, dass das nicht so weitergehen kann und dass man da was dran ändern müsste. Und da muss man sich natürlich erstmal überlegen, was gibt es grundsätzlich so für Probleme, die in Software auftauchen können, nicht? Also einmal kann es halt sein, dass die Software gar nicht das tut, für das man sie eigentlich entworfen hat oder für das man sie gerne nutzen möchte. Dann gibt es halt manchmal so ganz seltsame Dinge, die man überhaupt sich nicht erklären kann, oder die Software stürzt ab. Das heißt also, dampft die Core oder macht sonst irgendwas Ähnliches. Oder aber es gibt halt auch Software, die hängt sich auf. Das heißt, bei bestimmten Eingabedaten kann es durchaus passieren, dass die Software scheinbar gar nichts macht über Jahre, wenn solange der Strom hält. Da muss man natürlich jeweils unterschiedliche Testmethoden verwenden, um die dazugehörigen Probleme finden zu können. Und ja, fangen wir doch mal an mit dem ersten Problem. Software macht was anderes als erwartet. Da hat man halt irgendwie den Algorithmus schlecht geplant. Und da kann man sich ja halt durchaus überlegen, wenn man das testen will, muss man halt testen, macht sie das, was ich will? Und wenn nicht, muss ich sie halt ändern. Dann gibt es halt, wenn Software so seltsame Dinge macht, dann ist es meistens so, dass man halt Eingabedaten übergibt, wo die Software dann nicht genügend viele Randbedingungen prüft und dann plötzlich was anderes macht, als man glaubt, dass es mit den Eingabedaten tun müsste. Ja, dann gibt es halt die Abstürze. Da sind meistens Speicherverwaltungsfehler in der eigenen Software oder so Buffer-Overflows. Und wenn die Software sich aufhängt, sind die häufigsten Ursachen Endlosschleifen, gibt aber halt auch durchaus Ursachen, die darin zu suchen sind, dass die Software auf irgendwas wartet, was nie eintritt. So, das muss natürlich nicht so sein. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn ich jetzt Software reparieren will, muss ich natürlich auch die Fehler erstmal reparieren. Aber was ich eben schon gesagt habe, wenn ich Fehler repariere, kann es sein, dass ich genau in dem Moment, wo ich die Fehler repariert habe, zwar der aktuell gemeldete Fehler weg ist, aber ich einen neuen Fehler eingebaut habe. Oder aber halt einen alten Fehler wieder aus der Versenkung hervorhole. Und darum muss man eigentlich immer, wenn man halt an Software arbeitet, begleitend zu der Softwareentwicklung auch testen. So, Eine Zeit lang, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da waren halt ganz viele Leute der Meinung, also das kann man alles dadurch beheben, dass man bessere Programmiersprachen verwendet, die also einen daran hindern, so schlechten Code zu schreiben. Und inzwischen wissen wir ja, dass man in jeder Programmiersprache schlechten Code schreiben kann. Es sieht halt in jeder Programmiersprache eventuell ein bisschen anders aus, um die gleichen schlechten Effekte hinzukriegen. Aber es ist wirklich nicht so viel, was wirklich dauerhaft durch bessere Programmiersprachen beseitigt werden kann. Und vor allen Dingen muss man eins sehen, wenn man sich auch gerade jetzt das Unix-Umfeld anguckt, dann ist es ja noch immer noch so, dass die meiste Software, die wir haben, in C oder C++ geschrieben ist. Und die wollen wir ja auch weiterhin nutzen. Also müssen wir natürlich sehen, dass wir einfach diese Programme, die bereits existieren, auf einen besseren Qualitätslevel bringen. Ja, und das hat also dazu geführt, dass irgendwann immer mehr Leute auch dazu gekommen sind, Sachen automatisch testen zu wollen. Also mein Anfang war halt, dass ich im Sommer 2008 das Versionsverwaltungssystem SCCS angefangen habe zu testen und ich dabei festgestellt habe, dass es von den GNU-Leuten so eine Nachimplementierung von SCCS gab, die CSSC heißt. Und die hatten tatsächlich eine handgeschriebene Testsuite dafür gebaut mit so damals irgendwie 1500 Tests, wo sie halt wirklich sich die Dokumentation von dem SCCS durchgelesen haben und dann überlegt haben, was muss ich alles so für Varianten der Nutzung durchlaufen, um sicherzustellen, dass die Software, die ich da gerade implementiert habe, auch genau das tut, was bisher, also von dem Original, was sie versucht hatten, damals nachzubauen, getan wird. Inzwischen habe ich also fast 2500 Einzeltests. Das heißt, also ich habe ja auch inzwischen eine ganze Menge an SCCS, an neuen Features eingebaut. Und also Hintergrund, wen das interessiert, ich habe dafür gesorgt, dass also das Original SCCS von Unix Open Source geworden ist und habe das dann also auch portabel gemacht. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr den nicht ganz fertig gewordenen Nachbau von den GNU-Leuten nehmen, sondern man kann einfach die Originalsoftware nehmen. Aber das Nette ist halt, dass ich da festgestellt habe, dass diese GNU-Leute eine richtig schicke Testsuite gebaut haben, von Hand geschrieben, was halt die ganzen Tests, also die ganzen gewollten Features alle überprüft. Und dann hat im Herbst 2014 jemand, mit dem ich zusammenarbeite, aus den CDR-Tools, das ist der Heiko Eisfeld, von dem stammt ursprünglich mal dieses Programm CDDR2WAV, mit dem man Audio-CDs auslesen kann. Und mit dem arbeite ich eigentlich immer noch zusammen, auch wenn jetzt in den CDR-Tools ein bisschen weniger los ist, weil diese Medien inzwischen etwas weniger interessant geworden sind. Und der Heiko, der arbeitet seit einiger Zeit bei Siemens im Bereich Prüfung von Software für Bahnsicherheitstechnik. Und der hat da aus dem Hintergrund Interessen, neue Testsysteme zu verstehen. Und der hat da angefangen, 2014 mit American Fuzzy Lob zu experimentieren. Und der hat also auch meine Open Source Tools genommen und fing dann an, die alphabetisch durchgehend tatsächlich alle zu testen und zu sehen, was er da für Probleme mitfinden kann. Der hat zum Beispiel in meinem Make-Programm S-Make und in dem Born-Shell, den ich portabel gemacht habe, weit über 100 Bugs gefunden innerhalb sehr kurzer Zeit. Und ich fand es also schon sehr beeindruckend, zumal der Born-Shell, der existiert ja seit 1977 und wird von Millionen von Leuten benutzt. Und dieses Programm American Fuzzy Lob hat tatsächlich Bugs gefunden in dem Born-Shell, die da seit 1977 drin waren. Und es ist also schon sehr verwunderlich, dass also nach fast 40 Jahren oder inzwischen ja über 40 Jahren da Bugs drin sind, die anscheinend von den vielen Millionen Nutzern keiner bemerkt haben soll. Und da sieht man halt, wie wichtig es ist, dass man halt solche automatischen Testsysteme hat. So, seit dem Frühjahr 2016 haben wir die Testsuite auch auf diesem Born Shell. Also da habe ich also auch noch eine handgeschriebene Testsuite für den Born Shell gemacht. Das ist also dann eher sowas wie diese Unit-Tests für SCCS. Und da habe ich inzwischen auch schon 885 Tests, weil da muss man halt mal sehen, bestimmte Tests, da komme ich nachher noch drauf, kann man halt durch solche Fuzzer machen, wo man einfach versucht, gezielt irgendwelche Abstürze zu provozieren. Aber wenn ich halt sowas wie einen Shell habe, da ist die Gefahr extrem groß, dass, wenn ich auch nur eine kleine Änderung mache, weil der einen hochkomplizierten Parser hat, wenn ich da eine Änderung mache, kann es halt sehr leicht passieren, dass der Shell an einer Stelle, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, plötzlich irgendetwas, was er vorher sehr gut gemacht hat, nachher falsch macht. Und darum ist es so, wenn ich jedes Mal, wenn ich am Born Shell irgendeine Erweiterung oder Veränderung oder Verbesserung vornehme, läuft bei mir diese Testsuite durch, um festzustellen, ob ich nicht hinten irgendwas wieder eingerissen habe, während ich vorne was verbessert habe. So, darum jetzt nochmal einen Überblick, was gibt es eigentlich alles für Testverfahren. Also ein Testverfahren sind diese Unit-Tests, die ich schon erwähnt habe. Das sind halt handgeschriebene Tests. Da braucht man, wenn man eine Abdeckung haben will, Tausende eigentlich, um zu überprüfen, macht meine Software das, was sie tun soll. Und das kann ich auch nicht wirklich automatisieren. Ich kann die Ablaufsteuerung automatisieren, aber wie getestet wird, das muss man sich von Hand überlegen und man muss händisch Testprogramme schreiben, mit denen man sein Zielobjekt überprüft, ob es sich korrekt verhält. Das heißt also, je nachdem, was man für eine Software testen möchte, gehört Unit-Tests zu schreiben und zu verwenden auf jeden Fall mit dazu, was man auch zu dem Grundstock der Tests verwenden soll. Dann gibt es halt statische Code-Analyse. Das machen heutzutage Compiler schon relativ viel. Das heißt, es gibt ja immer mehr Warnungen von Compilern, die es halt, als der C-Compiler Anfang der 80er Jahre noch neu war, da war der so geschrieben, dass er halt gerade mal vielleicht eine Meldung ausgegeben hat, da auf Zeile 75 ist ein Syntaxfehler und das war es dann schon. Und dann musste der Mensch hingucken und sich überlegen, was für ein Syntaxfehler es genau sein konnte, weil die Software war einfach zu schlecht. Und das lag natürlich an zwei Gründen damals. In den 70er Jahren waren diese Compiler noch relativ neu und zum anderen war die PDP-11, auf denen damals Unix läuft, so klein und hatte so wenig RAM, dass man größere Programme gar nicht schreiben konnte. Und gerade wenn man jetzt sich einen C-Compiler zum Beispiel anguckt, dann muss man sich halt überlegen, kriege ich in das RAM den C-Compiler rein, der halt in der Lage ist, den eigentlichen Zweck zu erfüllen, nämlich die Kompilation durchzuführen, oder aber kriege ich da etwas rein, was den Code analysiert und mich eventuell warnt, dass ich da was schlecht gemacht habe. Und das passte damals auch nicht gleichzeitig in die Maschine rein. Heutzutage sind die Maschinen tausendfach, viel tausendfach größer und es ist überhaupt kein Problem, das in die Compiler einzubauen. Und darum ist es inzwischen auch in den Compilern drin. Und zum Beispiel ein Compiler macht heutzutage so Standardsachen, dass er einen zum Beispiel warnt, dass eine Variable nicht initialisiert ist, weil der Compiler einfach beim Durchgehen des geschriebenen Codes merkt, da wird eine Variable benutzt, lesend benutzt, bevor sie vorher einmal schreibend benutzt worden ist. Das heißt also, der Inhalt muss ein Zufallswert sein. Und sowas kann heutzutage ein Compiler machen. Das nennt man statische Codeanalyse und das gibt es halt in verschiedenen Ausprägungen. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall halt auch mitnehmen soll. Das heißt also, wenn man kompiliert, sollte man seinen Compiler natürlich halt auch in einem Modus betreiben, wo er möglichst die höchste Warnungsstufe verwendet. Weil es gibt halt auch immer wieder Leute, die sagen, oh, nervt mich die Fehlermeldung und Warnung, ich schalte die alle ab. Nee, sollte man lieber nicht tun. So, dann gibt es Laufzeitumgebungen, mit denen kann man typischerweise so Speicherlecks und Speicherzugriffsfehler finden. Das heißt, also da wird entweder die Software auf eine andere Art und Weise kompiliert oder gegen andere Bibliotheken gelingt, mit dem Effekt, dass halt die Speicherverwaltung dann auf eine etwas aufwendigere, langsamere Art und Weise durchgeführt wird. Aber dann, während sie das tut, halt noch in der Software Tests laufen, die einen zum Beispiel warnen, dass man Free vergessen hat, Speicherlecks, oder aber halt einen auch warnt vor Speicherzugriffsfehlern, die nicht direkt zu einem Programmabsturz führen. Denn es gibt natürlich Speicherzugriffsfehler, die ganz fatal sind, wenn ich irgendwo auf eine Speicheradresse zugreife, die es gar nicht gibt, dann gibt es selbstverständlich sofort einen Programmabsturz. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auf einen Speicher zugreifen in meinem Programm, indem ich auf eine Adresse zugreife, die es innerhalb meines Programms gibt, die aber nicht zu dem Datenobjekt gehört, das ich gerade eigentlich untersuchen will. Das ist auch ein Speicherzugriffsfehler. Das kann man mit solchen Erweiterungen in den Laufzeitumgebungen festen. Dann gibt es Abdeckungstests. Das ist das, was man gemein als Fuzzing bezeichnet. Und da wird die funktionieren folgendermaßen. Da wird halt ein Binary mit einer Spezialoption vom Compiler kompiliert. Und das heißt also, in dem Binary, was dann entsteht, sind zusätzliche Codeanteile drin, die helfen zu untersuchen, wenn das Programm nachher läuft, in welchen Blöcken der Code, also welche Blöcke des Codes durchlaufen worden sind. Und dann kann man natürlich sagen, also da bin ich durchgekommen. Das heißt, da könnte man vermuten, wenn das Programm auch gleichzeitig sich noch korrekt verhält, dass in dem Block, wo ich durchgekommen bin, vielleicht kein Fehler drin ist. Aber ich kann dann halt auch sehen, in dem und dem Block war ich noch nie drin, weil der Input halt so gewählt worden ist, dass das Programm diese Teile des Codes nie verwendet hat. Und dann kann ich natürlich keinerlei Aussage darüber machen, ist der Code an der Stelle korrekt oder falsch. Und was diese Abdeckungstestprogramme tun, ist, dass sie typischerweise mit einem Zufallsgenerator Input produzieren, in der Hoffnung, dass sie auf diese Art und Weise immer unterschiedliche Programmpfade durchlaufen können. Und wenn sie das lange genug gemacht haben und es ein gutes Programm ist, dann erreichen sie letztendlich alle Blöcke, die ein Programm auch besitzt. So, und das Letzte ist halt Testen nach Spezifikationen. Das ist halt auch eine lustige Sache, da sind wir aber bisher noch nicht dazu gekommen, mal selbst was durchzuführen. Und zwar waren Heiko und ich mal der Meinung, wir wollten mal den Bourne-Shell auf diese Art und Weise testen. Und dann haben wir uns die Syntaxbeschreibung der Programmiersprache Shell aus dem POSIX-Standard genommen. Und es gibt Software, denen kann man die Grammatik einer Sprache in Backhaus-Naur-Form geben und dann produziert dieses Programm mithilfe eines Zufallsgenerators kleine Programme, die syntaktisch korrekt sind zu dieser Programmiersprache. Und wenn man die dann halt in so ein Sprachverarbeitungssystem, wie zum Beispiel so ein Interpreter wie den Shell, reinsteckt, dann sollte dieser Shell natürlich bestimmte Dinge nicht tun, zum Beispiel Syntaxfehlermeldungen herausgeben. Und das Interessante ist jetzt, was wir damit rausgefunden haben, ist bisher nur der Zustand, dass wir bewiesen haben, dass die Syntaxbeschreibung für den Shell im POSIX falsch ist, im Standard. Und das hat also auch inzwischen auch schon ein anderer Mensch, der sowas Ähnliches auch mal machen wollte, der kam also auch zu dem Effekt, es war ganz lustig, vor anderthalb Jahren meldete sich auf der POSIX-Mailingliste jemand und fragte, was er denn falsch macht. Und der war nämlich auch gerade dabei, halt mit so einem Programm halt zufällige Programme anhand der Syntaxbeschreibung aus dem POSIX-Standard zu generieren. Und er hat die Frage, also irgendwas muss ich falsch machen. Alle Shells, die ich ausprobiert habe, geben Syntaxfehlermeldungen raus zu dem Code, der hinten rauskam. Und dann habe ich dem erstmal gesagt, ja, das haben wir vor einem Jahr auch schon rausgefunden. Das liegt einfach daran, der Code, diese Backhaus-Naur-Form von der Shell-Syntax im POSIX-Standard sieht zwar korrekt aus, ist sie aber nicht. Und das ist also der Nachteil, den man hat, wenn ich jetzt einen Shell habe, der tatsächlich einen JAK-Parser verwendet, dann könnte ich natürlich dessen Syntaxdefinition in Bacchus neuer Form nehmen und in dieses Programm reintun. Das heißt, den Bash, der tatsächlich einen Yak-basierten Parser verwendet, als einzigen Shell-Implementierung, den könnte ich tatsächlich mit seiner eigenen Spezifikation auf diese Art und Weise testen. Wenn ich, aber nun ist das Problem, dass der Bash halt sich nicht genau an den POSIX-Standard hält und eine ganze Menge Erweiterungen hat. Das heißt also, ich kann, wenn ich einen anderen POSIX-konformen Shell testen will, die Yak-Syntax von dem Bash nicht verwenden. So, was gibt es sonst noch für Testverfahren? Code-Review. Das heißt also, man nehme irgendjemanden, der das Programm gerade nicht verändert hat und das denen das Programm angucken. Andere Leute, die sind normalerweise halt nicht blind. Wenn man nämlich selbst an einem Stück Code was ändert, dann ist man gegenüber bestimmten Problemen blind und sieht das nicht. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man halt niemanden kennt, der einem dabei helfen kann, dann hilft es durchaus, wenn man eine Änderung gemacht hat, ein paar Tage zu warten und dann sich den eigenen Code nochmal anzugucken. Und es ist mir schon sehr, sehr häufig passiert, ich mache es grundsätzlich bei all den Dingen, die ich in meiner Software ändere, nur wenn ich ganz extrem triviale Reparaturen an dem Programm mache, checke ich es sofort wieder in die Versionsverwaltung ein, die neue Version. Wenn ich etwas Komplizierteres habe, warte ich 1 bis 2 Tage und gucke mir dann meinen Code nochmal an. Und ich habe schon so häufig dabei Fehler entdeckt, die ich halt an dem Tag, als ich mich mit dem Code beschäftigt habe, einfach nicht gesehen habe. So, und zum Beispiel bei OpenSolaris gibt es halt so auch ein Programm, nennt sich WebRef, was man verwenden kann, um das zu automatisieren. Das ist ein Tool, das versteht die Versionsverwaltung und produziert dann so schicke PDFs mit Diffs drin, sodass halt andere Leute besser verstehen können, was man an dem Code geändert hat. Da gibt es sicherlich auch noch andere Tools. Also dieses WebRef, das funktioniert in der Version, wie ich es noch zuletzt gesehen habe, nicht mit Git, aber zum Beispiel mit Mercurial und mit SCCS. Aber es gibt sicherlich halt auch, wenn jemand zum Beispiel Git verwenden sollte, vermutlich irgendwelche Tools, die halt auch die Deltas so aufbereiten, dass man anderen Leuten sowas besser geben kann, damit sie mal eben schnell ein Code-Review machen. Und da gibt es halt auch so ein alternatives Werkzeug, das heißt Garrett, was halt auch Open Source ist und solche Code-Reviews vorbereitet. Und was man also auf jeden Fall tun sollte, was ich ja auch schon gesagt habe, wenn ich also am Bourne-Shell zum Beispiel was ändere, da läuft immer ein Unit-Test durch, weil solche Unit-Tests finden viel schneller einen Bug, den man eingebaut hat, als ein Code-Review. Und darum habe ich zum Beispiel der erste Test, den ich zum Beispiel, wenn ich den Bourne-Shell geändert habe, immer wieder mache, ist folgendes. Ich lasse ein kompliziertes Configure laufen mit dem System-Shell. Heb mir die Ergebnisse auf. Und dann nehme ich meinen gerade geänderten Bourne-Shell und lasse damit das Configure laufen. Und dann gucke ich nach, ist das Gleiche rausgekommen. Und es ist mir schon häufiger passiert, dass ich tatsächlich irgendeinen Bug in dem Shell gefixt habe. Und dann kam nachher in der neuen Version tatsächlich was anderes bei Configure raus. Das heißt also, wenn man solche Dinge macht, wenn man unterschiedliche Implementierungen hat, die man gegeneinander vergleichen kann, dann kann man da schicke Sachen rausfinden. Da zum Beispiel gibt es also auch einen interessanten Menschen, der heißt Hanno Böck, der schreibt öfter mal für Golem und der hat zum Beispiel vor, weißt du, wie lange ist es jetzt? 2 oder 3 Jahre, ne? Da hat er diverse Krypto-Bibliotheken gegeneinander getestet. Der hat also Zufallsgeneratoren genommen, Eingabedaten damit produziert und hat dann die Ergebnisse von den Krypto-Funktionen von verschiedenen Krypto-Bibliotheks-Implementierungen verglichen. Und da hat er zum Beispiel herausgefunden, dass in OpenSSL für irgendeine der Grundrechenarten für Kryptographie eine illegale Abkürzung für Nulleingaben drin war. Also da hat irgendjemand, der das geschrieben hat, gedacht, ja, wenn dieser Wert 0 ist, dann muss hinten das rauskommen. Und es war eine falsche Annahme und die konnte er zum Beispiel dadurch rauskriegen, dass er das Ergebnis mit einer anderen Kryptobibliothek verglichen hat und siehe da, das Ergebnis, was in OpenSSL generiert wurde, war definitiv falsch. So, und jetzt sind wir ja schon mal mit der Einleitung fast durch. Der Schluss ist jetzt erstmal, es gibt halt noch zwei grundsätzliche unterschiedliche Methoden zu testen, nämlich es gibt Gut-Tests, da teste ich, ob das Programm das tut, was es tun soll. Das ist typischerweise auch das, was bei den Unit-Tests getestet wird. Nicht, denn da habe ich handgeschriebene Testprogramme, die prüfen, ob das Programm das tut, was ich von ihm erwarte. Wenn das Programm was anderes macht, dann ist der Gut-Test gescheitert. Und dann gibt es halt diese Schlecht-Tests, das ist das Gegenteil davon. Das ist das, was man typischerweise mit Fuzzing macht. Da erzeugt man Zufallsinput in der Hoffnung, dass man möglichst alle Programmpfade erreicht und guckt, ob das Programm dadurch abstürzt. Und AFL gibt es, glaube ich, so seit etwa 2012 oder sowas. Und das war das erste Programm, was bekannt geworden ist, was das automatisiert gemacht hat, dass es halt per Zufallsgenerator Input-Daten erzeugt hat und dann getestet hat, stürzt das Programm damit ab, macht es Speicherzugriffsverletzungen oder hängt es sich auf. Und man muss sich halt immer über Folgendes überlegen: Es mag zwar sein, dass man diese komischen Verhaltensweisen von der Software, die bei seltsamen gewürfelten Input entstehen, dass die in der Praxis anscheinend irrelevant sind, aber leider sind sie es halt nicht, weil es gibt nämlich Leute, die genau sowas machen, und wenn man es geschafft hat, einen Programmabsturz zu provozieren, dann ist es mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch möglich, durch leichte Modifikation der Eingabedaten, die diesen Absturz verursachen, das Programm dazu zu bringen, dass es nicht abstürzt, sondern etwas anderes tut, und das, und zwar etwas, was man selbst möchte und was das Programm eigentlich gar nicht tun sollte. Und das sind die typischen Methoden, mit denen Leute in fremde Rechner einbrechen. Oder aber sich die Zugriffsrechte erhöhen, wenn sie auf einem Rechner schon drauf sind. So, jetzt hatte ich ja vorhin schon die Laufzeitumgebungen erwähnt. Also ein bekanntes davon ist Valgrind. Das ist halt ein separates OSS-Programm, was halt malloc und free und alles, was drumherum ist, überprüft und halt eine Meldung ausgibt, wenn man da was falsch macht. Dann gibt es halt etwas, nennt sich Adress-Sanitizer, das ist inzwischen Bestandteil von CLang und GCC. Wird mit so einer Option -Sanitize-Adress aufgerufen, dann produziert der C-Compiler komplexeren Code mit Annotationen da drin, sodass bei der Laufzeit überprüft wird, ob das Programm Speicherzugriffe macht, die zwar noch nicht im Normalfall zum Absturz führen würden, aber die eigentlich verboten sind. Zum Beispiel Stack-Overflows, also indem man in einem Array außerhalb der zulässigen Indizes adressiert oder sowas. Dann gibt es halt noch eine interessante andere Sache, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen, das nennt sich Silicon Secured Memory, das ist aber Hardware-basiert, das ist ein Oracle-Patent, das basiert darauf, dass ob man heutzutage ja 64-Bit-Rechner hat, aber bei weitem noch nicht so viel RAM, dass man die 64 Adressleitungen, die aus der CPU rauskommen, tatsächlich auch benutzt. Und da hat sich jetzt ein schlauer Mensch überlegt, lass uns doch die unbenutzten, also nicht angeschlossenen Drähte, für die man früher die MMU tatsächlich auch leer gebaut hat. Also früher haben die MMUs tatsächlich diese nicht angeschlossenen Adressierungsdrähte gar nicht überprüft. Lass uns die MMU mal vollständig bauen und lass uns die ungenutzten Adressbits dafür benutzen, dass wir da gezielt einen Marker reinmachen. Das nennen die den Speicher einfärben. Das heißt also, die denken sich halt Bitmuster aus, die sie in die ungenutzten Adressbits reinschreiben. Und das passiert so, dass halt jedes Ergebnis von malloc eine andere Farbe zugewiesen bekommt. Und speziell so wird das gemacht, dass zwei nebeneinander liegende malloc-Ergebnisse unterschiedliche Farben haben. Das heißt also, ich kann überprüfen durch die MMU, ob ein Zugriff außerhalb des malloc Bereichs von dem Stück Speicher, was ich gerade alloziert habe, passiert. Weil die MMU stellt ja dann fest, da erzeugt jemand einen Adresszugriff, wo die oberen Bits, die eigentlich gar nicht angeschlossen sind, nicht passend zu dem Stück, was ich da alloziert habe. Und das ist halt, weil jemand sich verrechnet hat bei einer Adressrechnung und also auf eine Basisadresse, die eine Bitmarkierung in dem oberen unbenutzten Bits hat, halt ein Offset drauf addiert hat, der halt außerhalb des adressierten Bereichs ist. Der Nachteil davon ist, also der Vorteil ist, dass es nicht langsamer dadurch ist. Die einzige Laufzeitüberprüfung, die keinerlei Geschwindigkeitsnachteil bringt. Der Nachteil an dem Konzept ist, dass man bestimmte Adressrechnungen nicht mehr machen kann. Also man muss, ich kann jetzt nicht mehr, also was in C ja neuerdings sowieso mehr oder weniger verboten ist, Adressdifferenzen zwischen Pointern machen, die zu unterschiedlichen Objekten gehören, ist ja inzwischen in C auch sowieso verboten. Aber es gibt Randbedingungen, wo man das tatsächlich machen muss. Und da muss man spezielle C-Makros verwenden dann, die diese Einfärbebits vorher wegmaskieren, bevor man die Adressdifferenzen berechnet. Aber solange man das macht, was also vom C-Standard jetzt unterstützt ist, muss man überhaupt keine Vorkehrungen machen und das Programm kann man so zum Kunden ausliefern, weil es ja nicht langsamer dadurch wird. Und wenn dann tatsächlich etwas passiert, stürzt das Programm ab, weil die MMU ja den Zugriff verhindert. Und dann kriegt man einen Core-Dump und den kann man natürlich dann zum Hersteller einschicken und der kann dann sich mit dem Debugger angucken und rauskriegen, was passiert. Das ist eine geniale Sache, weil es halt bisher üblicherweise niemand einem Kunden Software ausgibt, die eine Laufzeitumgebung enthält, weil die immer so viel langsamer ist, als der Kunde die nicht haben möchte. So, dann gibt es halt noch weitere Bibliotheken. Also zum Beispiel kann man ja mit LD-Preload erzwingen, dass einzelne Funktionen oder Objekte nicht aus der libc geladen werden, sondern aus einer anderen Bibliothek genommen werden. Und das kann man zum Beispiel damit kann man zum Beispiel erreichen, dass man ein anderes Malloc dazu bindet und nicht das aus der libc verwendet, sondern aus einer libdebug-Malloc, sodass man halt ein Programm, was man nicht speziell übersetzt hat, mit Hilfe von so einer mit LD-Preload gleich libdebug-malloc läuft dann das Binary, von dem man vielleicht gar keinen Quellcode besitzt, mit einer Bibliothek, die malloc etwas besser überprüft und dann während dieser Laufzeit vielleicht ein bisschen langsamer wird, aber immerhin kann man damit Sachen machen, die schick sind. Also libumem ist zum Beispiel auf OpenSolaris und ein genereller Speicherdebugger. Ist Open Source, könnte man also theoretisch, wenn es mir jemand haben will, also auch auf Linux portieren. Dann gibt es halt eine interessante Sache. Auf OpenSolaris gibt es eine lib, die heißt 0 Klammer für 0. Und die macht Folgendes, die mappt eine Page mit Nullen auf die Adresse 0. Das ist eine Sache, die man halt auch wissen sollte. Wenn ich unter Linux Software entwickle, dann habe ich ein ganz, ganz großes Problem, weil Linux hat nämlich kann normalerweise die Adresse 0 dereferenzieren, ohne dass das Programm abstürzt. Es kann also durchaus sein, dass jemand Software schreibt, die unter Linux läuft und der merkt nichts. Und jetzt nehme ich die gleiche Software, kompiliere sie auf FreeBSD oder auf OpenSolaris, und sie stürzt sofort ab mit dem Nullzugriffspointer der Referenzierung. Haben Sie das geändert inzwischen?
Ja.
Wann? Das kann aber nur in den letzten 3-4 Jahren passiert gewesen sein.
Es gibt ein Kernel-Systemcontroller, mit dem man einstellen kann, was die niedrigste mappbare Adresse ist.
Gut, das ist eine schicke Sache, dann hat sich da doch ein bisschen was verbessert. Also ich habe es halt diese Bibliothek immer verwendet, wenn ich halt ein Binary kompiliert habe von einer Open Source Software, von der ich weiß, dass sie unter Linux entwickelt worden ist und die unter Solaris abgestürzt ist. Und wenn ich dann halt sie mit LD-Preload gleich 0 Klammer auf 0 laufen lassen konnte, dann wusste ich, an welcher Stelle ich suchen muss. Weil das waren dann halt Nullpointer-Dereferenzierungen, die das Ding zum Absturz gebracht haben. Ja, dann, was man halt auch noch machen kann, eine ganz wichtige Sache, Heutzutage haben Rechner so viel Speicher, dass eigentlich, glaube ich, noch niemandem normalerweise der Fall vorgekommen ist, dass Malloc einen Nullpointer zurückliefert. Das ist aber eine Sache, die man in seiner Software durchaus auch als Möglichkeit in Erwägung ziehen sollte. Und da heutige Rechner halt wirklich so viel RAM haben, dass das üblicherweise nicht passiert, sollte man sich mal Gedanken machen, ob man vielleicht eine eigene Malloc-Library dazu linkt, mit der man per Zufallsgenerator steuern kann, ob ein Malloc Nullpointer liefert. Und dann kann man mal ein Programm laufen lassen und gucken, ob es damit klarkommt. So. Ja, von den Laufzeitumgehungen habe ich ja noch gesagt, den Adress-Sanitizer, das ist im Prinzip eine schicke Sache. Jetzt in C-Lang und GCC drin, ich glaube, die C-Lang-Version ist ein bisschen besser als die GCC-Version. Da wird, wie ich ja schon gesagt habe, zusätzlicher Code reingebaut, der halt überprüft, adressiere ich ein Objekt außerhalb seiner Speichergrenzen. Das heißt, das Zeugs merkt halt auch Dinge, die sonst normalerweise nicht passieren, also nicht gemerkt werden, dass zum Beispiel mit WarArgs irgendwelche Zugriffsfehler passieren und solche Sachen. Da ist ein Red Zone um die Stackframes drin, sodass er also merkt, ob der außerhalb des zulässigen möglichen Stacks zugegriffen hat. Das ist eine sicher sehr geniale Sache. Der Nachteil von diesem Adress-Sanitizer ist, der hat selbst haufenweise Bugs. Und wenn man das erste Mal in seinem Leben den Adress-Sanitizer benutzt, kann es sein, dass man verzweifelt. Also man sollte sich mindestens eine Woche Zeit nehmen und erst wenn man es dann nicht geschafft hat, dann sollte man sagen, okay, ich gebe auf. Das Problem ist, dass ich, wenn ich mit dem Adress-Sanitizer kompilieren will, dann muss ich eigentlich auch meinen Configure-Lauf mit dem Adress-Sanitizer machen lassen, weil es kann nämlich sein, dass andere Configure-Ergebnisse herauskommen mit Adress-Sanitizer als ohne, die ich verwenden muss, um meine Software korrekt zu kompilieren. Das Problem ist aber, es gibt diverse Configure-Tests, die provozieren völlig legal zum Beispiel Signale, oder Speicherzugriffe, die illegal sind, um etwas auszuprobieren, ob ein Feature auf einem Zielsystem verfügbar ist. Und die werden halt alle vom Adress-Sanitizer abgefangen. Das heißt, man muss sich ein paar Gedanken machen. Es gibt eine Möglichkeit, dass man in den Autoconf-Code, in der C-Programme drin sind, halt auch was reinschreiben kann. Achtung, bei den Zeilen macht man nicht Adress-Sanitizer. Da muss man sich mal die Doku von dem Adress-Sanitizer angucken. Also ich musste bei mir in meinen Autoconf-Tests tatsächlich an einigen Stellen was basteln, dass ich überhaupt durch das Configure durchkomme. So, dann Abdeckungstest. American Fuzzy Lob. Das instrumentiert den Code und ein Trick dabei ist, dass es Kernel-Unterstützung gibt. Das ist etwas, was die BSD-Leute Ende der 70er Jahre schon für Unix entwickelt haben. Da kann man prüfen, ob durch Instrumentierung des Codes, ob ich an einer bestimmten Programmstelle vorbeigekommen bin. Und wenn für AFL muss ich halt mit einer besonderen Compiler-Option da gibt es einen extra AFL Enhanced Compiler. Damit kompiliere ich meinen Code. Der Code sieht dann anders aus als normal und er enthält halt diese Instrumentierungen, die es möglichen zu messen, ob ich einen Block, also zum Beispiel, ob ich in dem if-Teil oder in dem else-Teil von einer if-then-else-Abfrage gelandet bin. Und der lässt halt mit einem Start-Input-Wert das Programm laufen. Und dann lässt und guckt halt, bin ich durchgekommen und wenn nicht, wird halt ein Zufallsgenerator genommen und dann versucht er halt andere Codestellen zu finden. Das Problem ist, da ist es sehr, sehr schwierig, die richtigen Stellen zu treffen. Was er macht, er interpretiert Achso, da gibt es eine symbolische Ausführung, da wird das Programm nicht normal laufen lassen, sondern interpretiert und der Interpreter versucht zu verstehen, was passiert. Da kann er, weil er es versteht, theoretisch 100% Abdeckung kriegen, aber es dauert ewig. Vorsicht funktioniert normalerweise so, man nimmt halt einen Startwert, dann wird halt geprüft, wo komme ich vorbei. Dann wird das Programm laufen lassen, zum Beispiel unter sowas wie dem Adress-Sanitizer, dann wird geguckt, gibt es Endlosschleifen, fehlerhafte Pointer-Nutzung und so weiter. Und die Daten, die durch Zufallsgenerator erzeugt worden sind, die einen Fehler auslösen, die werden archiviert und dann macht er halt weiter. Was halt AFL macht, ist, der hat halt so zwei Zustände. Einmal prüft er in der Nähe, also indem er geringere Zufallsänderungen an dem Start-Input macht, um zu gucken, ob da was abstürzt und dann versucht dadurch extrem starke Änderungen in andere Blockbereiche reinzukommen. Und das Problem ist, diese extrem starken Änderungen, die haben eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, da tatsächlich was Sinnvolles zu treffen. Und darum ist AFL, wenn man eine 100% Abdeckung haben will, sehr, sehr langsam. Und darum gibt es halt jetzt Angora und das gibt es seit Mai 2018, allerdings wurde da nur ein Vortrag darüber gehalten und seit Dezember letzten Jahres kann man sich das auch runterladen. Und Angora macht jetzt Folgendes, das erzeugt zwei verschiedene Binärversionen von dem System Under Test, eine stark instrumentierte Version und da gibt es, es geht nur mit CLang, CLang ermöglicht nämlich einem, dass man Callbacks in den Compiler einbaut, dass man verstehen kann, wie eine hochkomplexe logische Ausdruck funktioniert. Und dieses Angora versucht zu verstehen, welche Änderung am Input es erreichen würde, dass ein logischer Ausdruck umspringt von True nach False, sodass ich dann den anderen Block erreichen kann. Und was also Angora macht, ist zunächst halt zu verstehen, zu versuchen, dann den Input halt auch zu würfeln. Dann muss er aber sehr viel weniger rumprobieren, als das AFL macht und erreicht damit sehr viel schneller eine hohe Abdeckung. Und wenn er dann jetzt was Neues gefunden hat, dass er tatsächlich in einen neuen Block reingekommen ist, dann macht er das Gleiche, was AFL auch macht. Er versucht, kleinere Zufallsänderungen an dem Input zu machen, um dann zu testen, ob es Abstürze gibt. Und das wiederholt er jetzt so lange, bis er, wenn er jetzt einen nicht erreichten Block identifiziert hat, merkt er sich. Und mit der Liste, die er hat von nicht erreichbaren Blöcken, versucht er halt einerseits jetzt durch das Verstehen der Bedingungen den Input zu generieren, der ihm erreicht, also erlaubt, da hinzukommen. Und wenn er irgendwo hingekommen ist, löscht er den Block aus der Liste. Und das wird dann natürlich, wenn geschachtelte Ifs und Else-Strukturen da sind, halt auch mal neue Blöcke finden, die er noch nicht besucht hat. Weil ich finde ja erstmal vielleicht nur den großen Block und da drin sind noch mal ein kleines Ifs und Else, von dem ich halt eine Hälfte dann gefunden habe. Die andere Hälfte aber nicht. Und es gibt halt, wenn er lange genug gelaufen ist, werden halt die nicht getroffenen Blöcke in der Liste immer weniger. Und irgendwann, wenn er tatsächlich die Liste gelöscht hat, dann hat er tatsächlich alles, allen Code erreicht. So, der Aufwand, also da neue Blöcke zu betreten, ist sehr viel geringer als bei AFL. Wenn man aber jetzt innerhalb einer Variante testen will, nimmt er tatsächlich die schwachinstrumentierte Version, die identisch ist mit der von AFL. Das heißt, also, er versucht tatsächlich, dass das langsam ist, also auch selten zu verwenden. Der Vorteil ist halt, es müssen nur relevante Teile des Inputs geändert werden, weil er ja versteht, wie die If-Bedingungen aussehen. Nachteile, man braucht den kompletten Quellcode. Und da haben wir das Problem, der bräuchte nämlich eigentlich auch den Quellcode der Library-Funktion. Wenn man Angora nutzen will, muss man sich ein Docker-Image aus Git holen. Da ist eine komplette Spezialversion von einem Linux drin. Das Problem ist, immer bei diesen Dingern braucht man Kombinationen von Open-Source-Programmen, die in der Form üblicherweise nicht gemeinsam auf einer Distro sind. Also machen die Leute typischerweise, die solche Fuzzer bauen, eigene Distros, die man in der Virtualisierungsumgebung laufen lässt, wo dann die richtige Kombination von den Tools drin ist. So, und das Problem, was wir bei Angora haben, ist, dass es zum Beispiel für einige libc-Funktionen, die sehr häufig benutzt werden, tatsächlich Beschreibungen hat, die sagen, wenn der Input so aussieht, sieht der Output so aus. Und folgende Logik steckt dahinter. Das Problem ist aber eine ganz wichtige Funktion, MB2WC, nämlich Multibyte-Zeichen zu Byte-Charakter-Zeichen, etwas, was ein Shell ständig macht, das ist in der Liste nicht drin. Das heißt also, was wir ursprünglich mal machen wollten, wir wollten ursprünglich mal den Bourne-Shell damit besser testen, den können wir jetzt erstmal nicht testen, solange wir uns nicht mal hingesetzt haben und so eine Beschreibung für MB2WC geschrieben haben, damit Angora versteht, wie der Input, der durch den Shell, durch MB2WC reingeht, dann an bestimmten Stellen Variablen verändert. Das werden wir aber mal irgendwann so machen, dass wir halt eine LC-ORN gleich C-Variante bauen und eine relativ einfache Version für die C-Lokale bauen. Ja, was gibt es jetzt noch? Es gibt jetzt nicht nur Angora, sondern es gibt auch ein Programm, das nennt sich QSIM. Das funktioniert interessanterweise von der Grundidee genau wie Angora, bloß dass es halt nicht eine instrumentierte Version für die Grobsuche verwendet, sondern für die Grobsuche verwendete symbolische Ausführung, die sehr langsam ist, aber halt die Grundidee ist die gleiche. Wenn man halt einen neuen Block durch Nachdenken gefunden hat, dann wird halt normales Fuzzing mit geringen Veränderungen in dem Input durchgeführt. Nachteil auch hier muss Quellcode vorliegen. Jetzt gibt es was es demnächst wohl wahrscheinlich auch geben wird von der deutschen Uni, das nennt sich Red Queen. Und das verwendet die Grundidee ist auch die gleiche. Ich habe ein neues Konzept, wie ich die Grobsuche mache, damit ich neue Blöcke finde. Und die machen das, indem sie eine binär auf das Programm einwirken. Das heißt also, die versuchen einen Input-to-State-Match zu machen, dass sie sagen können, wenn ich den Input so ändere, dann ändern sich meine Registerzustand in der CPU auf folgende Art und Weise und damit können sie auch Software untersuchen, von dem man nicht einmal den Quellcode hat. Der Nachteil ist allerdings, das basiert auf einer Hardware-Erweiterung der Intel-CPU, das heißt also, man braucht, wenn man Red Queen laufen lassen will, tatsächlich eine CPU, wo Intel draufsteht. Ja, und nächster Punkt ist jetzt, ich will es selber mal testen und wie soll ich das jetzt testen? Und da gibt es halt auch die Lösung, wenn man halt Bugs haben will, dann gibt es ein Programm, das sich LAVA nennt, Large Scale Vulnerability Edition, das baut einem Bugs das baut einem standardisierte Bugs in Software ein und die kann man dann mit den Fuzzern suchen lassen. Und das Lustige ist jetzt, haben sich im Prinzip tatsächlich seit in den letzten Jahren alle Autoren von solchen Fuzzer-Systemen geeinigt, die GNU-Bin-Utils zu nehmen, weil die anscheinend sehr viele Bugs haben, bauen dann mit LAVA zusätzliche Bugs ein und dann testen sie, wie viele Bugs sie in welcher Zeit finden. Und da gibt es halt dann, AFL findet halt nur die Hälfte der Bugs, die da eingebaut worden sind und gute, moderne Fuzzer finden mehr als 100%, weil sie finden nämlich nicht nur alle Bugs, die durch LAVA eingebaut worden sind, sondern zusätzliche Bugs, die noch vorher gar keiner kannte. Ja, dann haben wir hier noch ein paar URLs, wo man mal nachgucken kann. Die enthalten jetzt auch Querverweise auf weitere Software, die man da auch noch verwenden kann. Oh, da sind wir jetzt doch durch und machen wir ein bisschen Philosophie, was die Engländer vielleicht gut verbrauchen können, nicht? In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. Oder aber, weil wir vorhin so viele Kaninchen hatten, muss jetzt zum Ausgleich eine Katze da sein. Ja, Friedrich Nietzsche. So, gibt's noch Fragen? Wie bitte?
Das ist ein Katzenfasser.
Siehst du nicht, der programmiert gerade. Oh, warte mal. Ist das eins? Ja, das andere.
Ich habe kurz eine Frage, und zwar, da ging es ja am Anfang ein bisschen darum, die Born Shell zu testen. Also,
das war der Auslöser, ja, solche Faser überhaupt zu benutzen.
Genau,
für mich privat mal. Was ich vielleicht nochmal sagen kann, bevor du deine Frage stellst, eine ganz wichtige Sache, weil ich nicht weiß, was du jetzt fragen willst. Der Vorteil von diesen Fasern ist, wenn ich eine Sprache teste, dann brauche ich nichts Zusätzliches zu bauen, weil der produziert einfach einen Input-File und der Parser liest dieses File und es funktioniert einfach so. Wenn ich so eine Bibliothek testen will, dann muss ich da erstmal eine Hülle drum bauen, damit so ein Fuzzer überhaupt was mit der Bibliothek anfangen kann. Jetzt weiß ich nicht, was du jetzt fragen wolltest. Also das sollte man sich klar machen. Also Daumen... Wenn man sich so einer Sache nähern will, sollte man immer mit einer Sprache, also mit einem Parser anfangen, weil der halt ohne, dass man was bauen muss, testbar ist.
Also ich verstehe die Attraktivität, also generell würde auch irgendwas, was einen Pfeil nimmt, ja sich gut testen lassen, sage ich mal normalerweise, weil da ist der Input relativ standardisiert und man hat normalerweise dieses Programm schon, was diese Pfeil aussieht und interpretiert. Mhm. Also
was man bei Shell zum Beispiel nimmt, ist, dass man ein paar typische Shell-Konstruktionen als Startfiles nimmt und den Fassern als Muster vorgibt und dann fangen die an, mit Zufallsgenerator ausgehend von diesen Shell-Konstrukten aus zu modifizieren. Und damit kommt man auch schneller voran. Also wenn man tatsächlich Sprache testen will, sollte man sich halt auch überlegen, was kann ich als Startwert nehmen.
Ich versuche jetzt mal zu fragen, also eigentlich sind es auch zwei Fragen, ich hoffe, ihr habt nicht eigentlich dafür. Die eine Frage ist Bacchus-Naur-Form von der Shell-Grammatik im POSIX-Standard ist falsch.
Ja.
Kann man das fixen? Wird das jemand fixen?
Ich weiß nicht, wie man das fixen kann. Das Problem ist, wenn niemand weiß, was da dran falsch ist, wird man sie nicht fixen können. Das Einzige, was wir sagen können, wir haben diese Grammatik genommen, die ist auch nicht hundertprozentig in der JAK-Syntax. Wir haben die leicht modifizieren müssen, dass sie also erstmal JAK-kompatibel war. Und das Ergebnis war dann halt, es kamen die absonderlichsten Konstrukte raus, die habe ich mir auch von Hand angeguckt, was da rausgekommen ist. Und es war klar, die Shells waren natürlich korrekt mit ihrer Aussage Syntax-Error.
Aber es war jetzt nicht erklärlich, wie es zu dieser
Konstruktion kam. Es war nicht erklärlich, wie wir dazu kommen. Okay. Also insofern ist es ganz, ganz schwierig. Ich habe auch keine Idee, wie man sich diesem Problem nähern kann, dass im POSIX-Standard tatsächlich eine fehlerhafte Syntax drin steht.
Ja. Dann die andere Frage ist, die Shell ist ja normalerweise, sage ich mal, ich drücke das jetzt mal mit komischen Buzzwords aus, eigentlich ein sehr praktisches Tool, um die Aufrufe von externen Programmen zu orchestrieren, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Also man tut ja oft viel gar nicht in Shell selbst, sondern ruft ja externe Programme auf. Wie geht man damit beim Fuzzing um? Ich meine, sind da die Namen von diesen Programmen oft zufällig oder werden auch oft Programme aufgerufen, die halt dann einfach da sind? Weil ich meine, sag mal, diese drei Buchstaben, Akronyme, die sind ja sehr gut verbreitet, wenn ein Fuzzer da irgendwas...
Okay. Also, okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also erstens mal, wie die Programme heißen, ist vom Prinzip her scheißegal, weil das ist ja ein Schlechttest. Der Test will ja nicht, dass da was funktioniert, sondern er will etwas finden, wo der Shell abstürzt. Das Problem, was wir dabei aber haben, ist, leider, wenn er durch Zufall irgendwelche Programme schreibt, dann findet er tatsächlich auch Programme, die es wirklich gibt.
Ja.
Und wenn man also einen Shell testen möchte, dann sollte man den auf jeden Fall in einer Change-Root-Umgebung testen, weil dieser Test müllt einem den ganzen Rechner mit Files voll, weil der Shell ständig irgendwo, also die Wahrscheinlichkeit, dass Standard-IO-Umleitungen durch den Fuzzer produziert werden und dadurch also Dateien entstehen während der Testphase, ist extrem groß. Und darum, also wenn man sowas wie einen Shell testen will, der also auch Files anlegen kann, dann bitte auf jeden Fall erstmal eine Change-Root-Umgebung bauen, die man wegwirft, wenn man mit dem Testen fertig ist.
Und was ist in dem Fall, wenn zum Beispiel ein Filterprogramm aufgerufen ist, was irgendwie Eingaben auf der Standard-Eingabe erwartet, aber das generierte Programm gar keine Eingaben sendet, dann ist man doch normalerweise in der Endlosschleife erstmal gefangen, beziehungsweise der Prozess schläft so lange.
Das würde halt, sowas haben wir auch gefunden bei unseren Tests, da guckt man als Mensch 5 Sekunden auf den Input und weiß sofort, das war ein Fehlergebnis. Ja.